SWR 2 Leben.
Landliebe, Stadtflucht. Viele gestresste Großstädter zieht es in der wärmeren Hälfte des Jahres ins Grüne. Wenn möglich auf ein gepachtetes Stückchen Land. Ralf Gerstenberg hatte zunächst Bedenken. Zu spießig, zu dicht aufeinander, zu oft immer nur das Gleiche. Aber dann hat er sich doch getraut und festgestellt, dass nicht nur für ihn und seine Frau die Kleingartensiedlungen ihren Schrecken verloren haben. Auch andere Häuschen in der Kolonie wurden an junge Familien verkauft. Die Neuen, vom Generationswechsel in der Schrebergartenkolonie.
Yeah. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.
Unser Haus am See ist ein Bungalow. Und er steht auch nicht direkt am Gewässer, sondern ca. 200 Meter davon entfernt. Aber immerhin, ein Platz im Grün, mit dem Auto in einer Stunde erreichbar. Genau das richtige Wochenendrefugium für eine großstadtgestresste Familie. Und so packen wir, so oft es geht, das Auto voll und machen uns samt Kindern und Katzen auf den Weg zu unserer Landparzelle. Angefangen hat alles vor gut 2 Jahren. Damals hatten wir es satt, uns an den Sommerwochenenden mit tausenden anderen die stadtnahen Seen zu teilen und bei der Rückfahrt entweder mit dem Auto im Stau oder mit Fahrrädern eingeklemmt in der überfüllten Regionalbahn zu stehen. Also fingen wir an, auf diversen Immobilienseiten im Internet nach einem festen Bezugspunkt auf dem Lande zu suchen. Ein Ferienhaus schwebte uns vor, am besten aus rotem Backstein, uralte Obstbäume im Garten, Schwarzstorch und Rotmilan in den Lüften. Der Immobilienmarkt holte uns rasch zurück auf den Boden der Tatsachen. Gut erreichbare Objekte waren entweder zu teuer oder in erbarmungswürdigem Zustand. Dann entdeckte meine Frau im Netz ein Angebot, nach dem wir gar nicht gesucht hatten. Einen Bungalow auf einem Pachtgrundstück.
Ja, es sah einfach schön aus. Außerdem dachte ich, dass es in so einer Bungalow-Siedlung sicher auch andere Kinder gibt, mit denen unsere dann spielen können. Ja, und zwar bezahlbar.
Hallo.
So. So lernten wir an einem Samstag im Juli Herrn und Frau Fischer kennen, die uns durch ihren 250 Quadratmeter großen Garten führten und ihren Bungalow zeigten, den sie nun aus Altersgründen verkaufen wollten bzw. mussten.
Wenn man das schafft, in dieser Feriensiedlung Fuß zu fassen, mit einem schönen kleinen Platz, dann kann man auch sehr, sehr glücklich für eine Zeit sein.
Naja, man darf
hat
die
alles
Kinder.
Sein Ende.
Ja, man muss
wenn
auch die Kinder.
Wenn man das dann kräftemäßig aus Berlin nicht mehr schafft, die Konsequenz haben wir gezogen, hat alles seine Zeit.
Auf der Rückfahrt in die Stadt überlegten wir, ob wir zugreifen sollten. Was laut Vertrag hieße, den Bungalow zu kaufen und das Grundstück zu pachten. Aber eine Ferienhaussiedlung? Ist das nicht so etwas wie eine Schrebergartenkolonie, eng und reglementiert? Konnten wir uns guten Gewissens darauf einlassen? Am nächsten Tag fuhren wir wieder hinaus. Wir wollten es probieren. Notfalls konnten wir den Bungalow ja wieder verkaufen. Als wir den Vertrag auf der Terrasse unterschrieben hatten, drückten uns die Fischers den Schlüssel in die Hand, wünschten uns viel Glück und fuhren davon. Wir waren überrascht, dass die Übergabe so plötzlich erfolgte. Auf dem Tisch standen noch die Tassen, in denen Frau Fischer den Kaffee serviert hatte.
Das war die absolute Flucht. Ich hätte das nicht mehr ausgehalten, also dann, nachdem das unterschrieben gewesen wäre, also jetzt ganz moderat, also sozusagen das doch beschließen zu können. Dazu war da zu viel Herzblut in all dem drin. Ich musste erst mal weg. Wir hatten beschlossen, wir beenden das. Am liebsten wäre ich natürlich nicht gegangen. Aber es war die reine Logik. Es war also sozusagen sich auch ein Losreißen. Und der ganze Trost war, dass alles weitergeht. Ich habe das irgendwo ein Gefühl gehabt, es geht alles weiter, es geht alles richtig weiter und es ist alles richtig. So, und deswegen wusste ich, bin abgehauen. Ich bin abgehauen. Ich musste weg.
Das kenne ich nachher so auch nach hier.
Ja.
Das ist aus Usbekistan. Usbekistan.
Ja? Mhm. So, was waren Sie dort auf Reisen?
Ja, 87.
Nach 2 Jahren besuchen uns Herr und Frau Fischer auf dem Grundstück. Wir erfahren, dass sie zur Wendezeit hierher gekommen sind. Dass das Grundstück und der Bungalow, damals noch ein einfaches Wohnmobil, einem volkseigenen Betrieb gehört haben. Nach dessen Abwicklung wurde alles privatisiert und verkauft.
Als wir hierher kamen, waren wir der Meinung, die Hütte braucht Namen. Also haben wir gesagt, welche Blume wächst hier? Und haben festgestellt, als wir hierher kamen, war die ganze Wiese gelb, weil ringsum nichts wuchs und also sozusagen hier eine Trockenwiese war. Das waren Immortellen. Immortellen sind auf Deutsch Katzenpfötchen. Und wir sind ja mit Katzen gekommen und da war der Name dann fertig, der Villa Immortella.
Frau Fischer, damals Lektorin im ehemaligen Kinderbuchverlag der DDR, hat Sträucher, Bäume und Blumen gepflanzt und die Trockenwiese nach und nach in einen sprießenden Garten verwandelt. Ihr Mann, der als Bauingenieur arbeitete, widmete sich später dem Um- und Ausbau der Villa Immortella.
Es ist ja alles mit Holz verkleidet worden und schön gestrichen worden. Und so haben wir eigentlich eine gute Gemeinschaftsarbeit hier vielleicht als Ergebnis dann hingelegt, dass die Blechhütte in dem Sinne verhübscht war und die wunderschöne Gegend dann auch genutzt werden konnte.
Das Schöne zum Unterschied zu dem, was wir jetzt haben in der Stadt, in so einer Gegend, wo mehrere Ein- und Zweifamilienhäuser sind, die Leute verschwinden hinter ihren Fassaden, hinter ihren Gardinen, hinter ihren Buchsbäumen und sind dann einfach mal weg. Und hier ist das anders. Keiner weiß so richtig, wo die Leute hier alle herkommen, wo sie hin auch wieder gehen. Aber wenn sie da sind, sind sie wirklich präsent und sind da. Und wenn wir hier draußen gesessen haben, dann kommen sie. Manchmal sind sie mit einem Kochtopf gekommen und gesagt, also wir haben jetzt hier noch was übrig und wir können zusammen kochen. Oder wir gehen jetzt zusammen baden, kommst du mit runter. Und man war hier immer gemeinschaftlich. Und man konnte aber auch zumachen und sagen, also ich bin jetzt nicht die Gemeinschaft, ich bin jetzt einfach ich. Das war auch möglich.
Der Gemeinschaftsgedanke, erfahren wir, spielte auch bei der Suche nach einem Nachfolger eine Rolle. Zumindest für Herrn Fischer. Beim Generationswechsel sollte der Geist der Siedlung erhalten bleiben.
Es müssen auch Leute sein, die befähigt sind, so eine Feriensiedlung mit Leben zu erfüllen und in die nächste Zeit zu führen. Mhm. Nicht, dass kurzerhand durch viele Streitigkeiten und unsinniges Wollen und unsinnige Forderungen hier alles kaputt geht und wir kommen 10 Jahren hierher und sagen, ach du meine Güte, das hätte so schön sein können und nur ist alles kaputt.
Ja, ich wollte nicht die Siedlung, die war mir ziemlich wurscht, aber ja, das war mir ziemlich egal. Aber ich wollte nette Menschen und mit Kindern und dass die da ihre Freude haben. Und also das habe ich mir schon gewünscht. Damit kann man dann mit so einer Entscheidung besser leben.
An eine Siedlung, eine Gemeinschaft haben wir eigentlich gar nicht gedacht, als wir hierher kamen. Uns ging es um einen Rückzugsort, an dem die Kinder sich austoben und wir ein wenig Entspannung finden können. Allmählich nahmen wir den neuen Lebensraum in Besitz, beschnitten Bäume und Sträucher, mähten Rasen, pflanzten Tomaten. Das Leben als Parzellenpächter hatte ich mir hauptsächlich so vorgestellt. Ich auf einem Liegestuhl im Schatten eines Baumes, all die Bücherstapel weglesend, für die im Alltagsstress keine Zeit geblieben ist. Dazu ist es in den 2 Jahren vielleicht 3-4 Mal gekommen. Das Kleingärtner-Dasein ist nämlich kein Spaß. Kaum sitzt man, schweift der Blick über den Buchrand hinweg und tastet Bungalow und Grundstück ab, für die man leichtsinnigerweise Verantwortung übernommen hat. Woher kommen eigentlich all die Wespen? Gibt es hier irgendein Nest? Was ist mit dem Efeu, der sich in der Regenrinne ausbreitet? Und was mit dem Spalt in der Holzfassade des Bungalows? Ist der größer geworden? Sollte man sich darum kümmern? Nach und nach lernten wir auch unsere Nachbarn kennen. Meist ältere Paare, die schon seit Jahrzehnten hier die wärmeren Monate des Jahres verbrachten. Gespräche über Wetterprognosen, ein paar Gartentipps, Scherze mit den Kindern. Man begegnete uns freundlich. Bald wurden auch andere Bungalows verkauft, in die Familien mit Kindern zogen. Der Generationswechsel war in vollem Gange.
Warte, wir wissen den noch auf den Tisch.
Maike und Peter haben mit ihren drei Kindern den Bungalow nebenan bezogen. Maike ist Künstlerin, Peter Biologe. Auch sie waren sich anfangs nicht sicher, ob sie hierher passen würden, ob eine Bungalow-Siedlung ihrem Lebensstil entspricht. Ein Jahr wollten sie sich geben, um zu testen, ob sie hier bleiben oder nicht. Die Probezeit ist nun schon eine Weile vorbei.
Natürlich gab es da Bedenken, man hört da ja alles Mögliche, ob dann jemand nachmisst mit dem Lineal, dass die Hecke auch wirklich gerade geschnitten ist oder ob der Rasen auch regelmäßig gemäht wird. Das ist jetzt aber nicht so, aber das ist natürlich auch Glückssache. Ich glaube, man kann da auch Pech haben und dann in eine Nachbarschaft geraten, die vielleicht dann nach ein paar Wochen skeptisch über die Hecke schielt. Das ist jetzt hier aber gar nicht so. Und wir wurden auch sehr positiv überrascht, weil es ist hier eine bunte Mischung an Menschen und das Grundprinzip ist hier scheinbar Leben und Leben lassen. Also es hat hier jetzt keiner die Ambition, die anderen zu erziehen und das ist alles sehr entspannt.
Da hatte ich, glaube ich, ein paar Ressentiments am Anfang, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich dachte, wir kommen hierher und alles ist spießig und alles, man muss sich hier unterordnen. Das braucht man ja glücklicherweise nicht.
Also die Kleidungsordnung gibt es auch nicht. Unterhemd ist völlig in Ordnung.
Ist ja die Kleidungsordnung hier.
Ja. Das ist auch ein netter Kontrast im Vergleich zum Stadtleben, wo einfach ganz andere Regeln herrschen, ganz andere Dinge im Vordergrund stehen. Das ist hier alles uninteressant.
Also übernachtest du auch?
Nach einem Jahr haben wir eine Lücke in die trennende Hecke zwischen unseren Gärten geschnitten, sodass die Nachbarskinder und unsere immer rasch hin und her flitzen können, wenn sie gemeinsam durchs Gelände toben.
Ja, die Kinder schwirren durch das Loch in der Hecke hin und her, wie sie wollen. Werden mal hier gefüttert, mal dort gepflegt oder eingecremt oder und sind hier generell auf dem Gelände sehr selbstständig. Man spürt ja auch, ob der andere gerade bereit ist auf ein Schwätzchen oder umgekehrt. Das war auch etwas, wovor ich mich ein bisschen gefürchtet hatte. Ich dachte, wenn wir jetzt hier so ein Bungalow nehmen und der Weg auch direkt an unserem Grundstück, das ja winzig ist, vorbeiführt, dann muss ich dann den ganzen Tag mich über meine Hecke hinweg mit den ganzen Nachbarn unterhalten und zu irgendwelchen Kleingartenvereinssitzungen gehen und zum gemeinschaftlichen Grillfest dann laufen und findet ja überhaupt gar nicht statt, solche Sachen.
Die Gartenpflege ist vertraglich festgelegt. Es gibt zwar keine vorgeschriebenen Heckenhöhen, aber die Verpflichtung, vorhandenes Gewächs fachgerecht zu beschneiden, wie es heißt. Das Ganze ist also eine Auslegungssache. Und so sehen die 150 Grundstücke auf dem Gelände doch recht unterschiedlich aus. Perfekt geschnittene Hecken und exakt gemähte Rasen stehen struppigen Sträuchern und mit Klee durchsetzten Wiesen gegenüber. Peters Heckenschnitt hebt sich durch eine auffällige Wellenform von den rechteckig getrimmten Nachbargrundstücken ab.
Ja, ich kann scheinbar nur organisch Hecken schneiden. Da erzeuge ich dann einen Fluss. Ob das jetzt auch irgendwie intuitiv war, um vielleicht dann doch dezent zu provozieren, weiß ich nicht. Ich glaube eher, das hat damit zu tun, dass ich es nicht besser hinkriege.
Auch wenn es hier keine soziale Kontrolle gibt, spürten wir anfangs allein durch die auffällige Präsenz von Akkuratheit einen gewissen Anpassungsdruck und bemühten uns, sprießendes Gras und Geäst im Zaum zu halten. Als Neuankömmlinge wollten wir nicht gleich durch besondere Schludrigkeit auffallen. Auch Maike kennt den Druck, den ein englischer Rasen oder die korrekt gestutzte Buchsbaumhecke der Nachbarn ausüben kann.
Ich produziere den fürchtig selbst. Ziemlich absurd. Ich weiß, dass die Nachbarin gegenüber, die ihre Hecke tatsächlich immer sehr ordentlich und mehrfach im Jahr immer wieder zurechtstutzt, dass ihr das lieber wäre, wenn meine Hecke auch ordentlich geschnitten ist, aber es gab noch nie eine Bemerkung zu diesem Thema. Bloß offensichtlich habe ich da den großen Wunsch, mich da anzupassen.
Ja. Ich war dann auch überrascht, als meine Frau das erste Mal zu mir gesagt hat, ich soll den Rasen mähen. Also ich hatte nie gedacht, dass ich sowas aus ihrem Mund jemals hören würde. Aber das sagt sie immer wieder. Und also es passiert dann auch, dass ich den Rasen mähe.
Ein weiterer Versuch, einen Liegestuhl aufzubauen, um in Ruhe ein Buch zu lesen. Peter beginnt zur gleichen Zeit, den Rasen zu mähen. Kein Problem, bei ihm dauert es nie sehr lange. Doch auch andere bringen, vielleicht durch sein Beispiel ermutigt, ihr elektrisches Gartenpflege-Equipment zum Einsatz. Generationswechsel ändert sich auch etwas in der Kleingartenkultur. Gartenzwerge haben ausgedient, Partylichter und Plastikmobiliar ebenso. Ziergewächse weichen Beerensträuchern. In der Zeitung habe ich gelesen, dass Großstadt-Hipster, die den Schrebergarten mittlerweile ebenfalls für sich entdeckt haben, Gartenzwerge als ironisches Zitat in ihre Parzellen stellen.
Ja, vielleicht einfach noch keine Zeit gehabt, das wegzuräumen. Insofern haben wir auch noch einige ironische Zitate hier im Garten.
Was? Nein, wir haben keinen einzigen Zwerg.
Nein, keine Zwerge, aber Dinge, die wir vielleicht noch nicht verändert haben. Also zum Beispiel, man könnte es ja auch als ironisches Zitat sehen, dass unser Bungalow 3 verschiedene Farben hat. Wobei keiner von wirklich besonders schön ist. Und zum Beispiel diese Tür könnte man ja auch als ironisches Zitat sehen. Also die passt ganz auffällig nicht dazu. Also ästhetisch ist zum Beispiel unser Bungalow gar nicht, aber es macht mir nichts aus.
Auch in unserem Bekanntenkreis höre ich immer häufiger, dass jemand einen Bungalow gekauft, einen Schrebergarten gepachtet hat. Eine Frau öffnet mir das Tor zur Kleingartensiedlung Sonnenschein, das verhindern soll, dass der Weg als Durchfahrt zum nahegelegenen Schwimmbad genutzt wird. Hier wirken die Parzellen etwas größer als bei uns. Die Grundstücksgrenzen sind sichtbarer und in den Gärten wird mehr Gemüse und Obst angebaut.
Hey, hallo. Hallo.
Na, schön, dich zu sehen.
Na, hey, grüß dich. Ja, schön. Apfelbaum gleich. Oh,
toll. Svenja und Florian haben etwa zur gleichen Zeit wie wir ein Bungalow gekauft. Eine schöne alte Gartenlaube im Osten von Berlin. Der Vorbesitzer ist Anfang der 30er Jahre darin geboren worden. Auch hier übernimmt eine jüngere Generation die Parzellen. Darunter viele Akademiker, zum Teil aus dem Westen. Sind die Philosophin und der Schriftsteller, ebenso wie Maike und Peter, meine Frau und ich, etwa Teil einer Gentrifizierungswelle? Findet mit dem Generationswechsel zugleich ein Milieuwechsel statt? Stadtsoziologen haben festgestellt, dass die Preise für innerstädtische Datschen, wie man hier sagt, bereits deutlich gestiegen sind.
Wobei man schon sagen muss, dass die ganze Siedlung nach wie vor vollkommen in Osthand natürlich ist. Ne? Also ich meine, das sind alles ganz alteingesessene Leute und ja, nicht so ganz langsam gibt es da eine Form von Dynamik, aber auch ja sehr, sehr zögerlich. Also.
Aber ich merke schon, also ich habe schon das Gefühl, das ist schon sehr, sehr noch ein Thema. Ne? Es ist auch total, gerade bei der Anlage total. Hier gibt es ja eine völlig andere Tradition, eben dadurch, dass sie so stadtnah ist oder ist eigentlich noch im Stadtgebiet, dass eigentlich fast alle unsere Nachbarn sozusagen ihre reguläre Wohnung in der Platte haben. Ich vermute mal irgendwie halt 2,5 Zimmer, Küche, Bad irgendwie im Plattenbau. Und das heißt aber auch, dass sie beim ersten warmen Sonnenstrahl im Frühling mit so einem Pack hier rausziehen und dann von April bis Oktober oder so eigentlich hier wohnen.
Diese Erfahrung jetzt mal so als Wessi, so ein bisschen so die Orchidee zu sein und das Ungewöhnliche und das etwas Komische, das finde ich ehrlich gesagt auch mal ganz gut. Also das ist eine interessante Erfahrung. Das geht ja bis hinein in so, ich weiß jetzt nicht, ob das ostspezifisch ist oder milieuspezifisch, aber in so ganz bestimmte Sprachregeln. Also zum Beispiel sind wir es total gewohnt zu sagen, guten Morgen Ralf, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Also man sagt den Vornamen, wenn man jemanden begrüßt oder unseren Nachbarn, dann sagen wir, hallo Thorsten, wie war dein Wochenende? Und das finden die total komisch, dass man den Vornamen nennt. Also es ist wirklich so, dass der Ralf von nebenan mich neulich dann ansprach, sag mal, kann ich dich mal was fragen, wieso sagst du eigentlich ständig meinen Vornamen? Ja, so.
Der eine Nachbar ist eben Elektriker von Haus aus und jetzt haben wir hier ein Klo rausgerissen oder müssen natürlich die Leitung neu machen und dann frage ich ihn nochmal ganz kurz, könntest du mal bei Gelegenheit irgendwie helfen, weil ich habe keine Ahnung von Elektrik, wie man jetzt da das abklemmt oder so, und dann lässt er sofort eigentlich den Spaten stecken und kommt rüber, ne, und macht mir eine Stunde lang den Strom. Und das fand ich schon toll und war dann auch richtig empört, als ich ihm danach dann irgendwie eine Kiste Bier rübergebracht habe, zum Dank dafür, und sagte, ey, lass doch mal die Wessi-Scheiße. Du musst nicht jedes Mal einen Kasten Bier rüberbringen, wenn ich dir was helfe.
Genau, und wir haben halt hier hinten auch, was man eigentlich jetzt auch nicht mehr haben darf, also da ist ein riesiger Gerümpel-Werkstatt-Schuppen.
In der Kolonie Sonnenschein gilt, anders als in unserer Ferienhaussiedlung, das Bundeskleingartengesetz. Darin wird unter anderem vorgeschrieben, dass etwa ein Drittel des Gartens zum Obst- und Gemüseanbau genutzt werden und die Laube nicht größer als 24 Quadratmeter sein soll. Florian und Svenjas Laube ist wesentlich größer. Auch mit anderen Vorschriften, erfahre ich, wird es hier nicht so genau genommen.
Wenn du das Ding pachtest, dann kommt erstmal jemand vorbei und guckt, ob du alle Auflagen erfüllst. Dann musste man übrigens tatsächlich auch die Hecke ein bisschen kürzen an der Laube auf 1,50 oder so. Genau, und das mussten wir alles machen. Und jetzt ist aber, das hört man auch so von den Nachbarn, und jetzt entspannt euch einfach. Und jetzt achtet auch niemand drauf, ob diese Hecke vielleicht 30 Zentimeter zu hoch ist und so. Was eher so ein bisschen sozial kontrollig ist, sind die sogenannten Arbeitseinsätze. Also du musst ja so und so viele Stunden als Pächter im Jahr Arbeitseinsatz leisten. Ich glaube 6 Stunden. Mhm. Und mein Eindruck ist aber auch, dass es jetzt gar nicht nur was damit zu tun hat, dass man da jetzt die Anlage pflegt, sondern dass es schon sehr stark auch darauf ankommt, dass man so ein bisschen Engagement zeigt, dass man irgendwie mit den anderen was zusammen auch macht und so. Also dass es irgendwie auch so eine Art von Gemeinschaftsaktion dann ist und sowas Identitätsstiftendes.
Und jede Parzelle, jeder Pächter hat ein sogenanntes Mutti-Heft, wird das liebevoll genannt. Das ist so ein kleines Schulheftchen, das wurde mir in die Hand gedrückt zum Einzug. Und da kriegt man dann immer so einen Stempel, wenn man eine Arbeitsstunde geleistet hat. Das heißt, er wird genau hochgeführt, wie viel man beim Subotnik geleistet hat. Genau, 2 haben wir schon. Ich glaube, einen kriegen wir noch für gestern. Aber.
Während Svenja und Florian in der Sonne sitzen, hält ihr einjähriger Sohn im Garten seinen Mittagsschlaf. Die größere Tochter ist mit einer Freundin irgendwo in der Siedlung unterwegs.
Als ich zum ersten Mal durch diese Anlage gegangen bin, habe ich tatsächlich auch gedacht, es hat was sehr Vertrautes für mich. Also es hat so ein bisschen was von so einem nordrhein-westfälischen, münsterländischen Dörfchen. Und ich mag das auch. Ich könnte natürlich nie mein gesamtes Leben in dieser Anlage verbringen. Ich könnte auch nie mein Leben in diesem westfälischen Dorf verbringen. Das ist meine Kindheit gewesen. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Kindheit dann so am Wochenende und wenn wir hier sind, auch auf sehr schöne Weise wieder lebendig wird.
Wir hatten tatsächlich auch einen Schrebergarten und wir haben da auch viel Zeit verbracht. Allerdings haben wir da wenig angebaut, nach meiner Erinnerung. Aber unsere Nachbarn, die waren dann schon eher so, wie man sich den Horror-Schrebergärtner vorstellt. Das waren eben so alte Weinberge, ja so handtuchartige Grundstücke, die sehr, sehr schmal, aber sehr lang den Hang runterliefen. Eigentlich wunderschön. Aber der eine Nachbar zur Rechten, der bruddelte da auch immer so auf Schwäbisch vor sich hin, wenn er merkte, dass er also arbeitete und wir nicht. Und zwar immer in so einer Lautstärke, dass man das hören musste, wenn man eigentlich gerne nach der Schule seinen Garten genießen wollte. Das war vielleicht für mich eher so eine Erinnerung, die mir ein bisschen Angst gemacht hat beim Gedanken an einen eigenen Schrebergarten.
Möchte jemand Brot dazu? Zurück in der Siedlung, ein gemeinsames Abendessen bei Peter und Maike mit allen 5 Kindern. Ohne danach gesucht zu haben, haben wir sie gefunden, die Gemeinschaft, die den Ort zum Leben erweckt. Durch das Loch in der Hecke schaue ich hinüber zu unserer Terrasse, wo wir vor 2 Jahren mit Herrn und Frau Fischer den Kaufvertrag unterschrieben haben. Schön wär's, denke ich, wenn sie jetzt dort säßen und ihnen gefiele, was sie zu sehen bekämen. Wie es hier weitergeht mit der Villa Immortella, dem Haus am See.
Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
Die 9. Vom Generationswechsel in der Schrebergartenkolonie. Eine Sendung von Ralf Gerstenberg aus dem Jahr 2016.